Überall in Deutschland werden Wohnungen gebaut. Und trotzdem fehlen in jeder größeren Stadt tausende Wohneinheiten. Gerade für Familien und Rentner. Gleichzeitig setzt der Welt der Klimawandel immer weiter zu. Und heute haben wir einen Gast bei uns, der sich in der Immobilienwirtschaft richtig gut auskennt. David Jakob Huber. Gemeinsam sprechen wir über die Vergangenheit, den Status quo und die Zukunft von bezahlbarem Wohnraum in Deutschland. Wie sieht es in anderen Ländern aus und ist es überhaupt möglich, kostengünstig und nachhaltig zu bauen? In diesem Sinne, herzlich willkommen zu unserem Blueball Podcast. Mein Name ist Daniel und ich heiße vor allem heute unseren Gast David recht herzlich willkommen. David, schön, dass du da bist.
Ja, hallo erstmal und danke, dass ich da sein darf.
Hallo und herzlich willkommen zum Blueball Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön, David. David, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Mein Name ist David Huber. Ich bin 58 Jahre jung, gebürtiger Österreicher, wohne aber seit mittlerweile über 35 Jahren hier in Norddeutschland. Und leite seit fast 14 Jahren den BFW Niedersachsen-Bremen. Das ist ein Verband der privaten mittelständischen Immobilienwirtschaft. Ja, und als solcher kämpfe ich dafür, dass wir mehr und bezahlbaren Wohnraum bauen und zur Verfügung stellen.
Ja, ein sehr spannendes Thema, zumal wir in Deutschland nach wie vor auch eine gewisse Wohnungsnot haben. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema BFW, aber auch für das, was du hier einstehst, denn gekommen? Ist es so ein klassischer Werdegang wie den eines Bauingenieurs oder eines Architekten? Erzähl doch mal da ein bisschen noch was drüber.
Nee, also wenn du meinen Lebenslauf kennst, dann ist der eigentlich völlig bekloppt. Ich habe in Kärnten Einzelhandelskaufmann gelernt, habe dann Speditionskaufmann dazu gemacht, war dann für 2 Jahre in Italien als Speditionskaufmann und bin dann über diese Firma nach Norddeutschland gekommen. Und bin dann von der Spedition raus zu einem großen, ja, ich sag mal so nationalen Unternehmen aus Künzelsau, war dort auch zuständig für den Vertrieb Richtung erneuerbare Energien. Das war dann so mein Break zu den erneuerbaren Energien. Und wir hatten dann mit einigen Leuten wie Franz Alt, mit Ernst Ulrich von Weizsäcker, Dr. Hettenbach und vielen anderen uns Mitte der 90er Jahre um die Klimaschutzagenda 2020 gekümmert. Und da hat es der Zufall dann so gewollt, dass ich zu Kone Aufzüge und Rolltreppen gekommen bin, weil wir dieses Thema, wie viel Energie braucht überhaupt so ein Aufzug, diskutiert haben und keiner hatte eine Antwort darauf. Ja, und über den Umweg bin ich dann einige Jahre später vom BFW Niedersachsen-Bremen gefragt worden, ob ich denn nicht den Verband übernehmen möchte und neu aufstellen möchte und nach vorne bringen möchte. Und das habe ich getan, weil mich hat es einfach gelockt, nicht gestaltet zu werden, sondern mitzugestalten. Und das ist genau das Schöne an dem Job, den ich gerade mache.
Sehr schön, das freut mich. Springen wir doch gleich mal in das Thema, worum es heute auch gehen soll. Also erstens mal deine Arbeit beim BFW. Um was geht es denn da genau? Und dann später auch nochmal zu einem deiner Bücher. BFW, was kannst du uns denn darüber erzählen? Für was sind die verantwortlich? Was ist dort deine Rolle und für was stehen sie denn?
Naja, der BFW ist der klassische Lobbyverband für die private mittelständische Immobilienwirtschaft. Also wir bündeln die Interessen der Bauträger, Projektentwickler, freien Bestandshalter und Wohnungsunternehmen und diskutieren die gegenüber Politik und Verwaltung, haben aber nach innen rein auch wieder eine Aufgabe. Das heißt, wir müssen Seminare für Aus- und Weiterbildung machen. Wir machen zum Beispiel auch Verwalterseminare für Verwalter, die dieses Zertifikat nach § 34c brauchen und haben also 2 Aufgaben. Einerseits unsere Mitglieder nach vorne zu bringen und andererseits natürlich die Interessen der Mitglieder zu vertreten. Und gerade in der zweiten Eigenschaft bin ich unglaublich viel eben mit den Landesregierungen hier in Niedersachsen und in Bremen zugange. Das heißt, wir versuchen mit unserer Arbeit die Rahmenbedingungen für den Wohnbau, ob das jetzt geförderter Wohnbau ist oder frei finanzierter Wohnbau, nach vorne zu bringen oder, ich sag mal so, Verschlimmerungen zu verhindern, was wir momentan tun. Und ja, ich bin in beiden Ländern, in allen Gremien mit dabei, wenn es um die niedersächsische oder die bremische Bauordnung geht, wenn es um Baurecht geht, wenn es aber auch um Wohnraumförderprogramme seitens des Landes geht, aber auch bei den kommunalen Wohnraumförderprogrammen wie der Region Hannover, auch da werden wir als Experten immer dazugeholt und gehört. Und ich sage mal so, unsere Stimme hat schon Gewicht, weil sie eben aus der Praxis für die Praxis kommt. Und wir den Stil pflegen, dass wir mit der Politik gerne reden, gerne diskutieren, uns konstruktiv austauschen und nicht, wie das einige andere Verbände machen, einfach noch nur draufhauen. Also mir ist ganz wichtig, der Dialog sowohl nach innen zu den Mitgliedern als auch nach außen in Richtung Politik und diejenigen, die unsere Botschaften empfangen sollten und letzten Endes auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen müssen. Das ist eigentlich soweit der Job. Manchmal sage ich auch dann, ich bin Eventmanager, weil wir machen mehrere große Events mit bis zu 200 Teilnehmern pro Jahr. Also ist relativ viel zu tun, ein sehr, sehr spannender Job, aber halt auch immer wirklich am Pulsschlag der privaten mittelständischen Immobilienwirtschaft.
Sehr gut, sehr gut. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Welche Mitglieder sind denn in diesem Verein denn tätig? Sind das dann welche von der Planungsseite oder dann auch, sagen wir mal, Projektentwickler, Bauunternehmer? Wie kann ich mir denn das vorstellen?
Also wir haben ein sehr gemischtes Publikum, wobei die meisten sind tatsächlich in dem Bereich Projektentwicklung und Bauträger mit unterwegs. Wir haben aber auch große Unternehmen, die dann als institutionelle Unternehmen auch Gelder für Fonds einsammeln und damit auch Projekte finanzieren. Und ja, unsere Mitglieder sind unterwegs, ganz klassisch, im Ein- und Zweifamilienhausbau. Das ist der kleine Bauträger, der 30, 40 Einfamilienhäuser bisher gebaut hat. Momentan ist das ja ein bisschen schwierig, wie wir beide wissen. Wir haben aber auch Unternehmen, die wirklich von der Planung bis zur Bauausführung alles machen. Ich war gerade heute Vormittag bei einem Mitglied hier aus der Nähe von Bremen, die sehr, sehr stark mit dem Thema BIM arbeiten, die mit dem digitalen Zwilling arbeiten, die im Grunde genommen eigentlich alles von der Projektentwicklung vom grünen Land bis zum fertigen Haus alles machen und dann auch die Ausführungsplanung. Also mega spannend, was unsere Mitglieder da machen. Und natürlich sind unsere Mitglieder gerade die etwas größeren, die im Geschosswohnungsbau unterwegs sind, auch in dem Bereich Quartiersentwicklung unterwegs, planen und bauen dort eben Geschosswohnungsbau sowohl als Mietwohnungsbau oder als auch frei finanzierter Wohnungsbau für die Wohnungseigentumsgemeinschaften. Das ist so das Klientel. Rund um den Verband hat sich natürlich auch eine ganze Menge an Dienstleistern gesammelt, die mit unseren Unternehmen zusammenarbeiten. Und da gehören tatsächlich auch Architekturbüros mit dazu. Dazu gehören DGA-Planer mit dazu. Wir haben auch zwei Unternehmen, die rein die Fördertechnik, also Aufzüge und Rolltreppen planen, so dass wir wirklich in der Mitgliedschaft und in der Partnerschaft mit Industrie und Dienstleitung ein komplett rundes Bild abbilden können, damit alle was davon haben.
Okay, also letztendlich eine gute Vertretung der kompletten Branche, also von Planung bis hin zur Ausführung, alles dabei. Jetzt hast du ja gesagt, ihr widmet euch dem Thema Immobilienwirtschaft. Jetzt mal für alle Hörer, die hauptsächlich diese ganzen Ingenieursthemen gewöhnt sind, kannst du mal Immobilienwirtschaft möglichst greifbar erklären, was man damit genau meint?
Naja, Immobilienwirtschaft, sind all die Unternehmen, die mit Immobilien, mit dem Bau, mit der Erstellung, mit dem Betrieb und letzten Endes auch manchmal mit der Abwicklung von Immobilien zu tun haben, die Wohnungen vermieten, die Wohnungen verkaufen, also auch die Makler gehören dazu. Das ist alles das, was rund um die Immobilie und mit der Immobilie direkt zu tun hat. Das ist die Immobilienwirtschaft. Und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Es gibt dann die großen Unternehmen, das sind die kommunalen Unternehmen. Und dann gibt es eben, so wie sie bei uns sind, die kleinen, privaten, mittelständischen Unternehmen. Und interessanterweise in unserer Mitgliedschaft gibt es jetzt mittlerweile sogar einen Mix da drin. Das heißt, wir haben auch schon die ersten Wohnungsgenossenschaften als Mitglieder, weil die eben auch selber bauen und entwickeln und das Know-how, das wir als Verband vermitteln, einfach auch schätzen und genau auch die Netzwerke, die wir da haben, sehr, sehr schätzen.
Eine weitere Frage, die mich auch hier dahingehend interessiert, ist, du bist ja jetzt schon relativ lange dabei. Wie hast du denn gemerkt, dass sich die Immobilienwirtschaft verändert? Ja, also vor allem die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aktuell ist es ja sehr schwierig, vor allem im Einfamilienhausbau oder auch im Mehrfamilienhausbau. Preise sind ja extrem stark gestiegen. Wie ist denn deine Wahrnehmung auf die Veränderung der Immobilienwirtschaft?
Naja, ich gehe da ein bisschen zurück. Wir hatten ja Mitte, Ende der 90er Jahre hatten wir die Diskussion um Deutschland ist fertig gebaut. Da haben ja dann fast alle Länder die Wohnraumförderprogramme eingestellt. Da hat es dann geheißen, wir brauchen eigentlich keinen weiteren Wohnbau. Man hat dann aber festgestellt, man hat sich total geirrt, sodass dann Anfang der 2000er Jahre ja wirklich ein Bauboom entstanden ist. Wir haben dort sehr, sehr viele Wohnungen gebaut und es gab dann ja auch gerade in der Zeit der Niedrigzinsphase gab es ja wirklich einen Boom an Wohnungsbau. Also da ist ja im Grunde genommen gebaut worden ohne Ende. Aber es hat trotzdem eben nicht gereicht, weil gerade für die Menschen, für die bezahlbarer Wohnraum so existenziell wichtig ist, eben kaum oder wenig gebaut wurde. Und parallel dazu gab es dann auch eine Entwicklung, dass viele Kommunen ihre kommunalen Wohnungsunternehmen verkauft haben. Daraus sind dann so Unternehmen wie jetzt die Monovia entstanden mit riesigen Beständen. Das sind ja alles Wohnungen, die aus ehemals der neuen Heimat und aus den ganzen kommunalen Wohnungsunternehmen gekommen sind und entstanden sind. Und so sind eben große Konzerne entstanden. Aber für den Wohnungsbau und auch für die Wohnungswirtschaft war das letztendlich keine gute Entwicklung. Wir hatten dann eben das Thema, das war ja dann bis ungefähr 2020 zur Corona, zu Beginn der Corona, da waren wir eher in einer Boomphase. Da ging es ja eigentlich nur aufwärts. Und da war das ganz spannend, dass die Preissteigerungen, die es da ja auch gab, also es gab ja in den 2010er oder in den 20er Jahren und 2010er Jahren gab es ja trotzdem Baupreissteigerungen von 4-5% im Jahr. Aber das wurde eben aufgefangen durch die niedrigen Zinsen. Das wurde aufgefangen dadurch, dass teilweise auch die Materialpreise sogar gesunken sind. Und als dann die Corona-Krise kam mit den ganzen Materialengpässen und dann auch letztendlich der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, wo dann die Energiepreise nach oben gestiegen sind und gleichzeitig die Zinsen nach oben gegangen ist, da hat das Ganze dann eine dramatische Wendung genommen und man kann ja heute sagen, der Wohnungsbau, egal in welche Klasse man da reingeht, ob das das oder Zweifamilienhaus ist, das Reihenhaus oder auch der Geschosswohnungsbau, ist ja nahezu eingebrochen. Also unsere Unternehmen haben ja teilweise Umsatzrückgänge von 80-90%. Und wir merken aber eins, das Interesse der Bürger ist nach wie vor ungebrochen. Also wenn ich mir so ab und an mal angucke, jetzt kommt ja wieder so ein Feiertag, das ist der Vatertag und dann kommt ja der freie Freitag. Und wenn man da mal in die Musterhausparks geht, das ist Wahnsinn, was da los ist, wie viele Menschen da unterwegs sind, die einfach auch gucken wollen, kann ich mir selber irgendwas anschaffen, kann ich mir meine eigene Immobilie irgendwo leisten. Das Interesse ist ja da. Und gleichzeitig auf der anderen Seite auch im Mietwohnungsmarkt ist ja ein wahnsinniger Druck. Dadurch, dass wir ja immer mehr Wohnungen brauchen, das hat mehrere Gründe und immer weniger bauen. Und das ist das, was mich hier auch umtreibt. Wir haben, vielleicht darf ich einen Grund mal nennen, warum wir einen immer größeren Bedarf haben an Wohnraum, gerade in den Ballungszentren wie in München, wie in Stuttgart, aber auch in Hannover und in Bremen. Das ist einerseits die Urbanisierung. Das heißt, immer mehr Menschen wollen in die Stadt. Warum wollen sie das? Weil sie einfach auch die Transportkosten oder die Fahrtkosten nicht mehr auf sich nehmen wollen und auch die Lebenszeit, die sie für die Zeit brauchen, um von zu Hause quasi zur Arbeit kommen. Deshalb drängen viele Menschen eben in die Städte. Und das Zweite ist, und das ist ein gesellschaftspolitischer Grund, das ist die zunehmende Singularisierung in unserer Gesellschaft. Wir haben mittlerweile über 41% der Haushalte, die als sogenannte Single-Haushalte geführt werden, wobei interessanterweise nicht alle Menschen, die in einem Single-Haushalt leben, auch tatsächlich Single sind. Aber es passiert immer, immer öfter, dass sich gerade junge Menschen dann sagen, ja, ich bin in einer Beziehung, aber ich behalte meine Wohnung. Man weiß ja nie, was kommt. Und so passiert es ganz oft, dass eben Paare 250 Quadratmeter Wohnungen besetzen, wobei sie eigentlich aufgrund der Beziehung ganz locker in einer leben könnten. Und das ist ein Trend, der immer mehr wird. und der natürlich auch einen Bedarf an Wohnraum zur Folge hat, den wir mit Neubau gar nicht mehr stillen können. Ein zweites Thema, und das ist auch ein Thema, das für mich ganz, ganz wichtig ist, das ist das Thema Bestandsentwicklung. Ich nenne sie immer die liebe Oma Hertha, die in ihrer 90 Quadratmeter Wohnung wohnt. Warum wohnt sie da? Weil sie hat in diese Wohnung reingeheiratet, sie hat dort 3 oder 4 Kinder großgezogen, Kinder sind ausgezogen, irgendwann ist der Mann gestorben und jetzt lebt sie allein in dieser Wohnung, hat aber einen uralten Mietvertrag. Das heißt, sie zahlt für diese Wohnung teilweise 300, 400, 500 Euro. So, und für die ist eigentlich diese Wohnung viel zu groß. Die würde wirklich gerne umziehen, kann das aber nicht machen, weil eine Wohnung, die nur halb so groß ist als Neubauwohnung oder selbst im Bestand, kostet sie das Doppelte. Und da sagt die, warum soll ich das machen? Und das sind natürlich alles Faktoren, die auf den Wohnungsmarkt zurückgreifen. Und das ist der Grund, warum ich mich auch so sehr mit dem Thema bezahlbares Bauen beschäftige, weil ich auch sage, wir müssen als Branche, und jetzt wird das eben der Spiegel, wir müssen als Branche auch mal uns selber den Spiegel vorhalten und gucken, was tun wir da überhaupt.
Und du hast jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung zu deinem Buch gegeben, und zwar dein Buch Wohnungsbau First. Gib uns doch mal einen kurzen Umriss, und du zeigst es jetzt auch gerade an die Kamera, also an alle Podcast-Hörer, die jetzt auch vielleicht mal auf YouTube schauen. Ein wunderschönes Buch. Gib uns doch mal einen kurzen Umriss über dein Buch Wohnungsbau First.
Naja, das Buch beschäftigt sich wirklich sehr intensiv mit dem Wohnungsbau. Warum brauchen wir Wohnungsbau überhaupt? Und ich habe in den letzten 14 Jahren meiner Tätigkeit als, ich sage immer, Lobbyist der Wohnungswirtschaft, ja viele Meetings und viele Seminare und Fachtagungen mitgemacht und auch einige Reisen in andere Länder, um zu gucken, wie bauen andere Länder oder was machen andere Länder besser, was können wir lernen. Und ich gehe in dem Buch einfach auch mal darauf ein, warum Wohnen überhaupt ein Grundrecht ist oder ein Grundbedürfnis. Ich gehe aber auch auf den Teil ein, wo ich sage, was ist denn überhaupt Heimat? Und das ist ein interessantes Phänomen, denn immer dann, wenn Menschen sagen, ich habe jetzt eine Heimat, ich bin da zu Hause, übernehmen sie automatisch Verantwortung für das Quartier oder für den Ort, in dem sie wohnen. Und deshalb ist dieser Begriff, was ist denn Heimat überhaupt, so wichtig. Und ich habe dann auch eine kleine Reise gemacht, bin von München nach Flensburg gegangen mit einem kleinen Abstecher nach Osten und nach Westen und haben einfach auch mal gezeigt, wie architektonisch unterschiedlich Heimat sein kann und trotzdem, wie wichtig es ist, dass ich mich als Mensch, als Bürger, da wo ich wohne, wirklich zu Hause fühle und sage, das ist meine Heimat. Und und dann gehe ich eben darauf ein, was eben andere Länder besser machen, speziell das Thema Wien. Ich bin ja gebürtiger Österreicher und mich fasziniert der Wiener Wohnbau, der Gemeindewohnbau tatsächlich sehr. Und muss aber auch sagen, es ist dort auch dort nicht alles Gold, was glänzt. Also das, was bei uns in Deutschland dort so als glorreiche Leistung des Wiener Gemeindewohnungsbau ankommt, hat auch seine Schattenseiten. Ich war dann auch in den Niederlanden, habe geguckt, was machen die Niederlande anders? Was ist die Mentalität, die dahinter ist? Und habe das dann auch noch mal kurz mit den Erfahrungen aus Singapur verglichen. In Singapur ist ja eine ganz, ganz andere Wohnungswirtschaft, die mega spannend ist, wo vieles staatlich reguliert ist, wo vieles staatlich vorgegeben ist und trotzdem Menschen Eigentum schaffen können. Und und dann gehe ich einfach darauf ein, was machen wir als Deutsche falsch, sowohl in der Verwaltung, in den Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort, aber auch, was könnten wir als Branche besser machen? Wo können wir lernen? Was können wir einfacher machen? Und es gibt im Grunde genommen auch eine Geschichte, und das ist auch ein Aufruf an Planer und Architekten. Wir müssen einfach auch mal wieder lernen, tragende Wände über tragende Wände zu bauen und trotzdem schöne Architektur hinzukriegen. Dass das geht, das beweist das Sonnenwendviertel in Wien, wo ja echt vieles in serieller Vorfertigung gemacht wurde und wo genau dieser Grundsatz tragende Wand auf tragende Wand angewandt wurde. Und dann natürlich, und das ist ein kleiner Aufruf auch an die DGA-Planer, dass man dann auch die Gebäudetechnik für Warmwasser und Verheizung entsprechend auslegt, um nicht immer die Maximalforderung zu erfüllen, sondern einfach auch vernünftige Lösungen zu finden, die dann auch bezahlbar sind.
Super. Mega spannend. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen in dein Buch auch hineinblicken. Du hast ja schon einige Punkte genannt. Vor allem, was ich sehr spannend gefunden habe, dieser ganze Ländervergleich. Und da blicken wir doch gleich mal in unser Nachbarland und da, wo du auch ursprünglich herkommst, und zwar nach Österreich. Und was ja häufig schon immer wieder in den Medien thematisiert worden ist, dass wir uns auch ein bisschen was vom Wiener Wohnungsmodell abschauen können. Und vielleicht kannst du uns da ja mal einen kleinen Einblick geben, wie das mit dem Gemeindewohnbau denn dort genau ausschaut und was wir vielleicht auch von Deutschland da lernen können.
Naja, jetzt müssen wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Der Wiener Gemeindewohnungsbau, der ist ja nach dem Ersten Weltkrieg aufgekommen. Warum? Weil einfach auch viele nach Wien gekommen sind oder gehen mussten und es war schlichtweg kein Wohnraum da. Und es war auch kein Geld da, um Wohnraum zu bauen. Und deshalb hat damals die Stadt Wien den Gemeindewohnungsbau in Gang gesetzt. Und das Bemerkenswerte ist, dass Wien ja nie nachgelassen hat. Also Wien hat ja über 100 Jahre immer jedes Jahr stetig Geld in die eigenen Bestände investiert, hat stetig Geld in den Ausbau und in den Neubau investiert, so dass Wien über die komplette Stadt Wien ein unglaubliches Portfolio an Wohnraum hat. Und jetzt kommt das Spannende. Die Wiener haben eins gemacht, die haben jetzt keine großen Quartiere gemacht und haben gesagt, jetzt haben wir hier das große Quartier, hier, da machen wir nur Gemeindewohnungen, sondern man hat immer darauf geachtet, dass wir einen gesunden Mix haben und dass es eine gesunde Durchmischung gibt. Und das ist das Phänomen, das in Wien, in Wiener Gemeindewohnungsbauten, gerade in den älteren Bauten, durchaus auch der Manager neben den Arbeitslosen oder Dauerarbeitslosen wohnt im selben Haus und das funktioniert trotzdem. So, und was wir von Wien aber, ich sag mal so, das nachzumachen, ist relativ schwierig, weil wir können einfach nicht 100 Jahre Geschichte aufholen, das funktioniert nicht. Aber was wir von Wien tatsächlich lernen können, das ist, Wien hat eine ganz besondere Situation, und zwar liegt die in dem Eisenbahnnetz, das es immer gab. In Wien gab es bis vor wenigen Jahren nie eine durchgehende Eisenbahnlinie durch die Stadt durch, von Osten nach Westen oder von Norden nach Süden, sondern Wien hatte 4 Kopfbahnhöfe und mitten in der Stadt gab es gar keinen Hauptbahnhof. Also den klassischen Wiener Hauptbahnhof gab es bis vor wenigen Jahren gar nicht. So, und dann hat man sich entschieden, dass man einen neuen Bahnhof gestaltet, das ist jetzt der Wiener Hauptbahnhof, und hatte dann plötzlich die Situation, dass man 4 große Bahnhofgelände, also Industriebrachen letztendlich zur Verfügung hatte, um dort Wohnbau zu machen. Und eins der wirklich herausragenden Projekte für mich, das ist der ehemalige Ostbahnhof, das heißt jetzt das Sonnenwendviertel. Und wenn man guckt, wie das Ganze entwickelt wurde, da waren ja alle mit dabei, da war die Stadt Wien dabei, da waren die Wiener Gemeindewohnungen mit dabei, da waren aber auch viele private Investoren und viele PPP-Projekte, also Private-Public-Partnership-Projekte mit dabei. Aber alle hatten eines gemeinsam und das habe ich, als wir mit unserem Wirtschaftsminister Olaf Lies da waren, auch nochmal richtig bewusst wahrgenommen. Die haben alle gesagt, egal wer es war, wir bauen Wien. Also wir sind für die Stadt verantwortlich. Egal welches Unternehmen das war, wir bauen Wien. Und während der Tage, als wir mit Olaf Lies da durch die Gegend gegangen sind, um uns das anzugucken, war immer wieder, es wird sich schon ausgehen und es wird schon passen. Die Menschen haben miteinander geredet. Die Planer haben mit den Menschen geredet, die dort wohnen sollten. Man hat miteinander geredet und hat miteinander dieses Viertel entwickelt. Und jetzt kommt etwas, was mich total fasziniert. Die Verdichtung dort ist eine der höchsten Verdichtungen in ganz Europa. Also da leben die meisten Menschen pro Quadratkilometer. Und wenn man jetzt mal in die Kriminalitätsstatistik reinguckt, ich komme aus Spital an der Drau, einer kleinen Mittelstadt in Kärnten. Und das Faszinierende ist, dass dort die Kriminalitätsrate höher ist als in diesen hochverdichteten Wiener Viertel im Sonnenwendviertel. Warum ist das so? Weil die Wiener einfach vieles richtig gemacht haben. Das heißt, die haben eine gesunde Durchmischung gemacht der Bevölkerung, die dort wohnt. Es ist dort alles in einem Quartier mit drin, ob das jetzt die Wohnungen eben für die Transferleistungsempfänger sind oder auch für den gut gezahlten Manager. Und es ist ein unglaublich guter Grundsatz dort geprägt worden, nämlich jedes Haus, das gebaut wird, muss für das Quartier irgendetwas leisten. Das eine Haus hat eine Kita drin, das andere hat eine Bibliothek drin, das nächste hat einen Seniorentreff drin. In jedem Haus ist irgendeine Funktion für den öffentlichen Raum. Und die Stadt Wien hat gesagt, das überlassen wir jetzt nicht dem Privaten, sondern diese Räume, diese Funktionsräume, die bewirtschaften wir selber und die steuern wir selber. Und dadurch hat man eine hohe soziale Kontrolle hingekriegt, wo Menschen sich eben gegenseitig, und ich muss es momentan wirklich so sagen, positiv beeinflussen. Zweites Thema ist, dass Wien im Vergleich zu vielen deutschen Städten eines auch gemacht haben. Die haben eine unglaubliche Dichte an Papierkörben. Das fällt einem erst auf, wenn man mal so ganz bewusst aus Berlin kommt und dann durch Wien geht. Das heißt, es gibt ganz viele öffentliche Gelegenheiten, seinen Müll zu entsorgen. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viele Männer mit oranger Weste, die mit der Schubkarre durch die Gegend fahren und diese Müllkübel manuell entleeren. Das ist ganz wichtig, weil der gleichzeitig auch die Papiere aufhebt, die daneben sind und dadurch auch eine Art soziale Kontrolle hat. Und deshalb ist dieses Sonnenwendviertel unglaublich sauber und hygienisch. So, und dann gibt es ein zweites Viertel, das neu entwickelt wird. Das ist die Seestadt Aspern, wo man auch vom Ende her gedacht hat eigentlich und erstmal die öffentliche Infrastruktur inklusive Bahnhof, inklusive U-Bahn-Stationen und hergestellt oder geplant hat und erst jetzt in die Entwicklung reingeht und dort eben Gewerbebau macht. Dort macht man viel Wohnbau auch. Das heißt, man entwickelt das wirklich als Gesamtkonzept und denkt alles in einen Topf rein und das scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren. Und auch da wieder, wir bauen Wien und das wird sich schon ausgehen.
Und was kann Deutschland vom Wiener Konzept denn lernen? Wo würdest du denn, wenn du die Möglichkeit hättest, wo würdest du denn in Deutschland denn ansetzen?
Also Deutschland muss eins lernen. Wir müssen einerseits gerade die Verwaltung lernen, loszulassen, Verantwortung abzugeben und mit anderen zu reden. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite aber doch wieder Verantwortung zu übernehmen. Gerade jetzt habe ich die Schlagzeile gelesen, in Hamburg werden die Müllkübel in ÖPNV abgeschafft. Warum? Weil die Kosten zu hoch sind. Das ist völliger Schwachsinn. Wir können die Uhr danach drehen und werden sehen, dass irgendwann der ÖPNV in Hamburg völlig vermüllt sein wird. Das ist der falsche Weg. Das heißt, Wien geht da einen anderen Weg. Wien übernimmt da Verantwortung, macht die Infrastruktur und sorgt dafür, dass genug Gelegenheit da ist, Müll zu entsorgen und baut durch die eigenen, ich will es jetzt nicht abwertend sagen, aber die werden wirklich so genannt, durch die eigenen Müllmänner bauen die natürlich einen hohen sozialen Druck auf. So, das heißt, da übernimmt die Stadt Verantwortung. Auf der anderen Seite lässt sie aber los und vertraut den Bauträgern, den Projektentwicklern und den Beteiligten, dass die in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren und ein wirklich lebenswertes und architektonisch natürlich auch anspruchsvolles Viertel zu machen, dass vieles im seriellen Wohnbau gemacht wurde oder im seriellen Bau schon gemacht wurde. Also wirklich klug durchdacht und dementsprechend auch dann schön geworden. Also wenn man durch dieses Sonnenwendviertel geht, ich freue mich immer, oder ich bin öfters mal da, ich freue mich immer, wie abwechslungsreich die Straßen sind und es sieht keine Straße aus wie die andere. Und ich freue mich immer, wie freundlich und wie offen die Menschen dort einem entgegenkommen. Und da ist es völlig unabhängig davon, welchen sozialen Standard oder Status die Leute haben. Und das ist das, was wir lernen müssen. Wir müssen einfach lernen, Verantwortung zu übergeben, gerade die Kommunen, den Planern und den Architekten Verantwortung zu übergeben. Wir brauchen dazu keine Wettbewerbe, weil der Architekt und der Planer hat sowieso immer den Anspruch, ein schönes und ein lebenswertes Haus zu bauen. Dann lassen wir die das doch machen.
Jetzt hast du auch noch gesagt, Niederlande und Singapur. Springen wir doch mal auch in eines unserer Nachbarländer, Niederlande. Was machen die denn anders oder was hast du denn dort an Erkenntnisse gewonnen, die vielleicht auch für Deutschland relevant sein könnten?
In den Niederlanden ist die Fragestellung immer grundsätzlich eine andere. In Niederlande ist, da hat man zum Beispiel eine Baulücke und da fragen die Niederländer nicht, das ist der Gegensatz zu uns Deutschen, wir versuchen solche Lückenbebauungen zu verhindern, weil der Hund da irgendwo sein Geschäft verrichten muss und. Und bei den Niederländern ist es wirklich so die Frage, was kriegen wir da rein, wie kriegen wir es rein und wer macht's rein? Also die Frage ist, wie machen wir es möglich? Das hat nämlich die Niederländer immer die Möglichmacher. Das ist eine andere Fragestellung als bei uns in Deutschland. So, und das Zweite ist, ich kenne auch einige Architekten und einige Bauträger und Projektentwickler, die sagen, Leute, ihr habt in Deutschland viel zu viele Vorschriften. Die Niederländer haben vor einigen Jahren ganz rigoros ihre Vorschriften verringert. Und das Irre ist, kein Haus brennt anders als in Deutschland. Kein Haus ist instabiler als in Deutschland. Aber man lässt eben die Experten in ihrer Verantwortung, und da nenne ich jetzt ganz explizit nochmal die Planer und die Architekten, man lässt diese Experten in ihrer Verantwortung mit ihrem Wissen das Beste machen, was möglich ist. So, und natürlich geht man dann auch ab und an mal den Weg, da kann man drüber diskutieren. Das ist eine Frage des Geschmacks, ob ich eine Leitung Aufputz verlege oder ob ich eine Leitung Unterputz verlege. Die Niederländer sind da relativ unkompliziert. Für die ist eine Aufputzleitung eigentlich auch nichts großartig Schlechtes. Na, also das ist immer die Fragestellung. Die Niederländer fragen, wie machen wir es möglich? Die Deutschen fragen, wie können wir es verhindern?
Ja, das ist ein guter Vergleich.
Und in Singapur ist es natürlich auch so, wir haben in Singapur eine unglaubliche Herausforderung, was dort an Bevölkerungsdichte und an Zuwachs auch in der Bevölkerung ist. Und dort ist ein System, ich sage mal so, ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir das in unserer liberalen deutschen Gesellschaft auch einführen. Dort ist wirklich ganz, ganz vieles Bevormundung, dort ist ganz vieles staatlich gesteuert. Sogar als Beispiel, wenn man jetzt ein neues Quartier entwickelt, dort wird dann festgelegt, wie viele Menschen von welchen Ethnien dort leben sollten, um da eine gute Durchmischung haben. Und wenn die sagen, da dürfen jetzt, nehmen wir mal an, 1000 Leute, die aus Indien kommen, wohnen, und dann kommt der 1001. und will dort eine Wohnung haben, dann hat er keine Chance, weil der Plan dort schon erfüllt ist. Also das ist schon sehr, sehr genau reglementiert. Aber die Regierung ist dort eben hauptsächlich der Bauplaner und der Projektentwickler und derjenige, der den Wohnraum baut und dann zur Verfügung stellt und gleichzeitig aber dann die Bürger ermuntert, das Ganze zu kaufen. Aber es ist halt, man kann dort nicht sagen, ich möchte jetzt eine Wohnung mit Südausrichtung oder Nordausrichtung, sondern man sagt, ich möchte da und da wohnen, und dann teilt der Staat einen die Wohnung zu, die einem zusteht. Punkt. Also so Thema Freiheit und freie liberale Gesellschaft. Ich weiß es nicht, ob wir das haben wollen. Dort übernimmt der Staat tatsächlich sehr, sehr viel, aber in großen Teilen funktioniert es ja auch. Warum funktioniert es? Weil die Menschen dort auch eine andere Mentalität haben. Ich glaube nicht, dass das auf unsere Mentalität abwälzbar ist. Aber trotzdem können wir schon lernen, dass der Staat tatsächlich auch eine Aufgabe erfüllen kann, nämlich das Ganze positiv zu steuern, Verantwortung zu übernehmen, Grundstücke kaufen und die Grundstücke dann auch entsprechend gerecht verteilen, damit da wirklich im Sinne der Bevölkerung was Gutes entstehen kann.
Mhm. Ja, zumindest gewisse Teile von anderen Ländern sich ja annehmen und auch ein bisschen kopieren und dann für seine eigenen Situationen entsprechend anpassen und umsetzen.
Genau.
Jetzt nochmal zurück zu deinem Buch. Passt auch ganz gut zu diesem Thema Wohnraum schaffen, aber auch die Herausforderung, die wir haben mit den entsprechenden Lösungen. Was würdest du sagen, was sind denn so die Top 3 Herausforderungen, die wir im Wohnungsbau haben, und was wären denn die entsprechende Lösungen oder Konzepte, die wir angehen könnten?
Naja, wir müssen als erstes, und das ist die Aufgabe als Branche, ob das jetzt Bauprojektentwickler sind oder ob das Planer sind, wir müssen selber die Kosten senken. Und ich habe in meinem Buch, da bin ich auf eine Norm eingegangen, die aus dem Jahr 1912 kommt. Und zwar unbewehrter Betonbau. Das heißt, tragende Wände ohne Stahlbewehrung zu machen. Das ist eine Norm, die kommt aus dem Jahr 1912, die ist auch in den Eurocodes 2 zu finden, und das ist durchaus auch möglich. Und ich kenne da einige Experten, die das wirklich großartig machen. Was bringt das? Ich habe trotzdem ein qualitativ sehr hochwertiges Haus, spare mir aber, weil ich in den tragenden Wänden, überall da, wo ich keine Zugkräfte drauf habe, spare ich mir die Stahlbewehrung. Das bringt den Rohbau eine Kostensenkung von bis zu 30%, bringt gleichzeitig aber auch eine CO2-Senkung von bis zu 40%, das muss man sich mal reinziehen, und eine enorme Baubeschleunigung, weil ich natürlich die Stahlbinder nicht brauche, was ja angesichts der Situation am Arbeitsmarkt des Fachkräftemangels ja sowieso kein großes Problem ist. Wir haben ja kaum mehr Leute, die Bewährungen flechten können oder machen können. Also von daher, nur die Anwendung dieser Norm würde uns schon mal enorm weiterbringen. Das Zweite ist, und da bin ich ein absoluter Verfechter davon, wir müssen auch lernen, die DGA anders zu sehen. Gerade das Thema Heizung und Warmwasser. Ich bin der Überzeugung, dass die Wärmepumpe ein wirklich tolles Mittel ist und 17 Mal besser ist oder 1000 Mal besser ist als eine alte Ölheizung. Ich weiß aber auch, dass die Wärmepumpe nicht überall ideal ist. Und gerade wenn ich in einem Neubau bin, wenn ich sowieso ein energetisch hochwertiges und hocheffizientes Gebäude habe, da muss man sich einfach mal die Frage stellen, brauchen wir denn überhaupt noch eine wassergeführte Heizung? Gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Weil letzten Endes ist die Wärmepumpe ja auch eine elektrische Heizung und ich habe auch andere Möglichkeiten der elektrischen Heizung, nämlich als Beispiel Infrarot oder die elektrische Direktheizung als Fußboden- oder Deckenheizung. Auch das funktioniert. So, und da ist dann immer die Frage, das muss ich dann eben durchrechnen, was rechnet sich am besten? Aber gerade bei den energetisch hocheffizienten Gebäuden reicht es manchmal tatsächlich aus, als Primärheizung eine Infrarotheizung zu haben. Gleichzeitig aber auch, und das ist das ganz Wichtige, das Gebäude darauf trimmen, dass es seine Energie auch selber erzeugt. Und da muss ich sagen, es gibt ab und an mal so einen Punkt, wo ich mir echt frage, bin ich noch am richtigen Platz? Weil wenn ich darüber rede, dass wir Solardächer wie selbstverständlich auf jedes Haus zu planen haben, überall, wo ich neu baue, muss ich einen zwingenden Solardach haben. Und wir haben Unternehmen, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren und jede Möglichkeit suchen, das nicht machen zu müssen. Das erschließt sich mir nicht. Ich würde heute jedes Haus wirklich so planen, dass ich möglichst viel Solarfläche habe. Ich würde unter Umständen dann eben statt der Wärmepumpe einen vernünftigen Elektrospeicher einbauen, um dann auch genügend Pufferspeicher zu haben, um zum Beispiel Spitzen abzufedern, und könnte dann rein theoretisch auf die wassergeführte Heizung und auf die zentrale Warmwasserversorgung verzichten und das Ganze direkt machen. Der Invest ist in etwa gleich. Die Frage ist aber die Wartungskosten für die Zukunft und vor allem die Kosten, wenn das Gebäude irgendwann mal umgebaut wird. Da ist die elektrische Direktheizung ganz klar im Vorteil. Also das sind so Punkte, die mir ganz wichtig sind. Wir müssen dahin kommen, dass wir zumindest im Quartier oder vielleicht auch in der einzelnen Immobilie, wobei bei der einzelnen Immobilie ist es nicht immer ganz sinnvoll, eine möglichst hohe Selbstversorgung haben. Und als ich beim BFW damals angefangen habe, habe ich irgendwann mal den Satz gesagt, eigentlich könnten wir Häuser aus Reispapier bauen, wenn wir in der Lage sind, dass die Häuser so viel Energie selber erzeugen, dass es trotzdem angenehm warm da drin ist. So, und dieser Grundsatz gilt nach wie vor. Wenn wir genügend Energie vor Ort erzeugen und verbrauchen, dann senke ich automatisch die Baukosten, aber auch, und das ist das ganz Wichtige, dann im Betrieb und in der Wartung, die laufenden Kosten, die gehen einfach runter. Aber wenn ich keine wassergeführte Heizung habe, brauche ich keine Rücklagen für die Sanierung, brauche ich keine Reparaturen, ich habe keine Legionellen heißt das, zu befürchten. Also ich spare mir ganz viel Wartungsaufwand, wenn ich das im Anfang einfacher konzipiere. Und da müssen tatsächlich die Planer und die Architekten, die sind da gefragt, sich mit den aktuellen Innovationen auch mal beschäftigen. Und da bin ich in meinem Buch auch drauf eingegangen.
Planer, Planung auf der einen Seite. Gibt es auch, sagen wir mal, Anforderungen, die du an die Politik, an die Kommunen oder vielleicht auch an den Gesetzgeber stellst, wo die halt ja was ändern müssen oder nach vorne was bewegen müssen? Ich höre ja immer wieder das Thema, wir haben ein viel zu starres und komplexes Regelwerk, 16 verschiedene Landesbauordnungen, da fängt es ja schon an, gell? Ja. In den Niederlanden brennt es überall gleich, in Deutschland eben nicht, in jedem Bundesland brennt es anders, richtig. Unterschiedliche Brandschutzbestimmungen. Wie siehst denn du das Thema?
Also das wäre auch, dass wir eine bundeseinheitliche Bauordnung haben. Das wäre ein großer Wunsch, das wäre richtig gut, wenn wir das hinkriegen würden. Aber wir müssen in den Verwaltungen einfach auch wieder lernen, wieder einfacher zu denken. Ich sag's mal so, wenn ich eine DIN-Norm nehme, dann habe ich innerhalb jeder Norm auch verschiedene Level. So, und ich muss gerade beim Schallschutz, ich muss ja nicht immer den höchsten Level ansetzen, sondern ich kann ja auch mal am Mindeststandard ansetzen, ohne qualitativ schlechter zu bauen. Mittlerweile kann man ja auch sagen, wenn ich den richtig hohen Schallschutz anwende, dann habe ich ein Phänomen zu beobachten, das kriegen wir in Reklamationen auch immer wieder, dass Menschen dann in ihrer Küche sitzen, der Kühlschrank springt an und die sind vom Kühlschrank genervt. Warum ist das so? Weil kein Umgebungslärm mehr in die Wohnung kommt. Also das vorbeifahrende Auto hört man gar nicht mehr. Maximal hört man vielleicht mal ein leises Rauschen, wenn ein Zug direkt vorbeifährt. Aber es kommt von der Umgebung kein Geräusch mehr in die Wohnung, sodass der an und für sich leise Kühlschrank gefühlt dermaßen laut wird, dass einen stört. Und spätestens in dem Moment weiß man, wir haben etwas falsch gemacht. Wir haben viel zu viel Geld in den Schallschutz investiert. So, und das ist das eine Thema. Und das zweite Thema ist, und das müssen wir auch wieder lernen, auch einfache Architektur kann schön sein. Und ich habe mich mit dem BDA mal ein bisschen angelegt und habe gesagt, dieses ganze Thema mit seriellen Wohnungsbau, wie als Beispiel Goldbeck oder einige andere Unternehmen das machen, das kann ja auch architektonisch so schön sein. Und wir können uns ja mal die Frage stellen, ist das nicht die Baukultur der Zukunft? Wir Menschen, die Gesellschaft verändert sich. Warum soll die Baukultur sich nicht auch verändern und anpassen? Die Frage darf gestellt werden und die Frage muss auch gestellt werden, um die Baukosten runterzukriegen. Und eine Politik, und das habe ich letzte Woche auch in der Beiratssitzung einer Hochschule positioniert. Ich bin ja in zwei Hochschulen eben für den Bereich Wohnungsbau im Beirat und habe dann gesagt, Leute, wir müssen die Lehre mal wieder anpassen. Warum ist das Thema unbewehrter Betonbau gar nicht in der Lehre für Architekten, für Planer und für Ingenieure? Ist nicht vorgesehen, obwohl es eine gängige Norm ist. Und da müssen wir einfach auch mal wieder überprüfen, was bringen wir denn den jungen Menschen bei, die heute in den Beruf des Architekten, des Planers reingehen? Wollen wir denen immer den höchsten Standard beibringen oder wollen wir die mal lehren, einfacher zu denken, vielleicht auch einfacher zu bauen und dadurch preiswerter zu bauen, ohne, das ist ganz wichtig, ohne an Qualität zu verlieren. Weil der Bewohner letztendlich muss sich ja in der Wohnung wohlfühlen. Und ich bin auch ein absoluter Verfechter der integrierten Planung. Das heißt, ich muss die Planung sowohl vom Bürger, der dann später in der Wohnung wohnen wird, her planen, als auch von der Stadt und von Quartier. Also wir müssen die Planung eigentlich etwas größer machen. Und das müssen wir lernen, das muss die Politik auch wieder lernen und das muss man der Politik und Verwaltung beibringen. Und das ist mein Job.
Sehr schön, sehr schön. Jetzt bist du ja schon sehr lange dabei und es gibt auch viele junge Leute, die diesen Podcast hören. Was würdest du denn jungen Leuten raten, die sich ja für eine Karriere hier in diesem Bereich interessieren, allgemein in der Baubranche?
Also gerade wenn sie jetzt im Studium sind, da kann ich einfach nur sagen, Leute, reist in andere Länder, guckt euch an, wie in anderen Ländern gebaut wird, guckt euch an, wie in Italien und in Spanien gebaut wird und lernen wir davon. Das ist das Wichtige. Halten wir die Augen offen und vergessen wir mal den deutschen Standard, sondern gucken mal, was machen andere besser. Wir werden nicht immer alles kopieren können, aber wir können von jedem anderen Land etwas abgucken, was für uns auch interessant ist. In Österreich als Beispiel kann man wirklich auch einsehen, und das finde ich toll, die hybriden Bauweisen. Ich selber bin in einem Bauernhaus groß geworden, das ist im 16. Jahrhundert gebaut worden. Unten Stein auf Stein, nicht die Ziegelsteine, sondern richtige runde Feldsteine, mit Mörtel gemacht, wirklich Stein auf Stein. Und obendrauf, wo ich dann eben keine große Statik und kein Gewicht mehr haben muss, wurde ein Holzbau gebaut. Warum machen wir das heute nicht weiter? Das macht doch Sinn, dass ich sage, ich baue ein Gebäude, die ersten zwei Etagen Stein auf Stein, wirklich stabil wegen der Statik und mache dann oben die oberen zwei Etagen zum Beispiel im Holzbau fertig. Auch das lernen wir einfach auch wieder mehrere Bautechniken, mehrere Baustile miteinander zu kombinieren und dadurch schöne, ansprechende und vor allem lebenswerte Architektur zu schaffen. Und ich kann nur den jungen Leuten sagen, nehmt euch die Zeit, reist durch die Länder, guckt euch das an, was andere anders machen.
Absolut. Stimme ich zu 100% zu. Ich war beispielsweise selber letztes Jahr in den USA für 3 Wochen und habe dort auch gesehen, wie Baustellen ausgeführt werden. Anders als in Deutschland, auch anders von der Statik her geplant wird. Und war auf jeden Fall sehr faszinierend und habe dort auch sehr viel kennengelernt. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage in meinem Podcast, und zwar, das ist die Abschlussfrage. Und da würde es mich von deiner Seite interessieren, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ich liebe Sakralgebäude. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal den Ken Follett gelesen, das Buch Säulen der Erde, wie ein Dom entstanden ist. Und seitdem reise ich wirklich auch durch die Länder. Und jedes Mal, wenn ich in irgendeine Stadt gehe, das Erste, was ich angucke, ist ein Dom oder das Sakralgebäude. Und da steht für mich, gibt's zwei Bauten, die ich wirklich liebe. Das ist einerseits der Wiener Stephansdom, der einfach auch wunderschön ist, auch von der Architektur, der zwei Kriege überlebt hat, der dann auch wieder aufgebaut wurde teilweise. Und das Zweite ist der Kölner Dom, der für mich einfach wirklich sowas von majestätisch ist. Und wenn man sich denkt, dass die Leute vor 400 Jahren den Dom angefangen haben, er ist immer noch nicht ganz fertig, aber das Ding steht seit 400 Jahren, ohne dass ein Computer berechnet hat, die Statik berechnet hat. Man hat einfach probiert und hat gemacht. Hat natürlich unglaublich viel Masse gemacht, aber ich habe mal ketzerischerweise für eine Zeitung einen Artikel geschrieben, mit dem Motto, lass uns einen Dom bauen, und habe dann das Szenario beschrieben, was heute passieren würde, wenn ich zur Stadt München gehe und sage, ich möchte jetzt hier einen Dom bauen. Ich glaube, die würden 400 Jahre brauchen, bis die Baugenehmigung irgendwann mal raus ist, weil alles geprüft werden muss, bis in den letzten Winkel rein. Und das ist für mich das Faszinierende. Ich liebe diese alten Sakralbauten. Ich liebe auch die Häuser in Rothenburg ob der Tauber und diese Fachwerkhäuser, die für mich einfach was ganz, ganz Faszinierendes haben. Dieses filigrane Fachwerk, das so viele Jahrhunderte überlebt hat und immer noch eine gute Bausubstanz hat. Also das sind so meine Themen, die ich mega spannend finde.
Super, sehr schön. Schönes abschließendes Wort, Sakralgebäude. Für mich auch immer faszinierend, was die Baumeister, also die Kombination aus Architekt und Ingenieur zugleich, damals wirklich ohne, sagen wir mal, rechnerische Hilfsmethoden, wie zum Beispiel den Computer, schaffen konnten. Absolut faszinierend. David, wir sind am Ende unserer Podcast-Folge. Ich möchte mich hier an der Stelle recht herzlich für deine Zeit und auch für deine Expertise bedanken und wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg bei deinen anstehenden Projekten.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, und vielen Dank für die interessierten und interessanten Fragen.
Super, vielen Dank und mach's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.